Ich freue mich, mit euch hier zu sein. Danke für das, was ihr geteilt habt. Und genau da wollen wir weitermachen, heute Morgen. Ich bin ja nicht das erste Mal bei euch, das zweite Mal. Da gilt man, glaube ich, noch als Gast, aber ich darf mich frei fühlen, oder? Und das ist schön. Und weil ich von Grund auf ein optimistischer Mensch bin, glaube ich einfach, dass es noch besser wird als das letzte Mal, obwohl ich sehr gute Erinnerungen habe an die Zeit mit euch. Und ich will noch beten, dann steigen wir in Gottes Wort ein. Jesus, es ist so gut zu wissen, dass du in unserer Mitte bist. Und du hast uns nicht alleine gelassen, du hast uns dein Wort gegeben. Dein Wort ist lebendig. Und ich bete, Herr, dass dein Wort unser Herz trifft heute Morgen. Dass es uns trifft. Und dass es uns Kraft gibt in der Lebenssituation, in der wir uns jetzt befinden. Und dass wir verstehen, Herr, dass du gute Gedanken für uns hast und große Pläne. So bitte ich dich, Herr, dass du diese ganze Zeit noch mit deinem Heiligen Geist segnest, dass du auch mir hilfst, das weiterzugeben, was du mir aufs Herz gelegt hast. Amen. Amen. Ich will dich heute durch einen Bibeltext führen, der dir vielleicht so noch nie begegnet ist. Eines Abends war ich mit meiner Bibellese beschäftigt und ich war im Buch Josua unterwegs. Und dann war da diese Erzählung, die mich seither nicht mehr losgelassen hat. Unser Text für heute ist eigentlich eine Familiengeschichte. Gott liebt Familie. Ja, und auch die Gemeinde kann ja theologisch als eine große Familie betrachtet werden. Wir sind eine Familie, ist es dir bewusst? Und trotzdem würde es mich nicht wundern, wenn du diese Geschichte bisher noch gar nicht wahrgenommen hast, weil so eine Erzählung in einem Buch, das von Chronologie und von Geografie geprägt ist, ganz schön schnell untergeht. Ich lade dich ein, wenn du dein iPhone, dein iPad oder doch deine physische Bibel dabei hast, in Josua 15 aufzuschlagen. Das ist im Alten Testament, ziemlich weit am Anfang. Und gleich hören wir auch noch aus Josua 14. Aber zuerst Josua 15, die Verse 13 bis 19. Und diese Geschichte findest du gleich zweimal in der Bibel. Sie ist auch im Richterbuch für uns aufgeschrieben. Das heißt, Gott hat uns hier wirklich etwas zu sagen, wenn das, was wir jetzt hier lesen, gleich zweimal für uns aufgeschrieben wurde. Josua 15, die Verse 13 bis 19. Kaleb aber, dem Sohn Jephunnes, wurde sein Teil inmitten der Kinder Juda gegeben, wie der Herr dem Josua befahl, nämlich die Stadt des Aber, des Vaters Enaks, das ist Hebron. Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks, Sheshai, Ahiman und Talmai, komplizierte Namen, die Nachkommen von Enak, und zog von dort hinauf zu den Einwohnern von Debir. Debir hieß vorher Kirjat Sefer. Und Kaleb sagte, wer Kirjat Sefer schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenas, des Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Als sie einzog, beredete sie ihn, von ihrem Vater einen Acker zu fordern, und sie stieg vom Esel. Da sagte Kaleb zu ihr, was willst du? Sie sagte, gib mir doch einen Segen, denn du hast mir trockenes Südland gegeben, gib mir auch Wasserquellen. Da gab er ihr die oberen Quellen und auch die unteren Quellen. Das Buch Josua, das lässt sich vereinfacht in zwei Teile gliedern. Jahwe hat Abraham, Isaak und Jakob ein Land versprochen, das zur Heimat für das Volk Israel werden sollte. Ja, das Volk war noch in Ägypten gefangen und viele Jahre später hat Gott da einen Befreier erweckt, Mose war sein Name. Der sollte die Kinder Israel aus Ägypten hinausführen in ein Land, dem Milch und Honig fließt. Ihr Lieben, doch obwohl dieses Land dem Volk Israel versprochen wurde, musste es eine Generation nach Mose erst eingenommen werden. Ist das euch bewusst? Und dann lesen wir in diesem spannenden Buch Josua, dass 31 Könige in dieser Region besiegt wurden. 31 Kämpfe, um das zu haben, was Gott versprochen hat. Mitten im Buch sind wir jetzt angekommen und Josua war schon alt und hochbetagt und trotz der vielen Erfolge, das Land war im Wesentlichen schon eingenommen, erinnerte Gott ihn daran, dass es immer noch vereinzelt Feinde gab, die im Land unterwegs waren. Da gab es also Landstriche und Gebiete, die noch nicht besiegt wurden. Und obwohl das der Fall war, sollte Josua jetzt mit seiner letzten großen Lebensmission beginnen. Das eingenommene Land soll jetzt auch verteilt werden, ausgeteilt werden unter alle Stämme. Und hier steigen wir ein. Meine Predigt setzt sich eigentlich aus drei Geschichten zusammen. Es sind drei Persönlichkeiten, drei unterschiedliche Perspektiven, aber eine Familie. Und genau hier starte ich mit der ersten Person. Das ist Kaleb. Dieser Mann hat so ein großes Erbe mit Gott, dass er der Erste war, der von Josua direkt ein Stück Land in Anspruch genommen hat. Kaleb. Und um das zu entdecken, was hier eigentlich vorgeht, müssen wir ein bisschen den Zusammenhang von dieser Passage verstehen. Und das finden wir in Josua 14. Und mein Wunsch für dich ist heute Morgen, dass du das sagst, was Kaleb gesagt hat. Gib mir dieses Land. Ich glaube, dass es ganz persönlich werden kann für dich, heute und hier. Ich wünsche mir, dass ein Hunger nach Gottes Wundern in deinem Herzen entfacht wird. Kaleb ist so ein Glaubensvorbild für uns, das wissen wir. Aber ich glaube, dass wir ihn jetzt am besten selber mal sprechen lassen. Josua 14, ab Vers 6. Da traten die Kinder Juda in Gilgal zu Josua herzu. Und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenasiter, sagte zu ihm, du weißt, was der Herr in Kadesh Barnea zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen sagte. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, um das Land zu erkunden. Und ich ihm Bericht gab, wie mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte treu dem Herrn, meinem Gott. Da schwor Mose an jenem Tag und sagte, das Land, das du mit deinem Fuß betreten hast, soll für immer dein Erbteil und das deiner Kinder sein, weil du dem Herrn, meinem Gott, treu gefolgt bist. Und nun sieh, der Herr hat mich leben lassen, wie er gesagt hat. Es ist nun 45 Jahre her, seit der Herr das zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun sieh, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin heute noch so stark, wie ich an dem Tag war, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, um zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dieses Gebirge, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. Denn du hast es am selben Tag gehört, dass dort die Enakiter, die Riesen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, wie der Herr gesagt hat. Gib mir dieses Gebirge. Kaleb hat verstanden, dass der Glaube an Gott die transformierende Kraft des Universums ist. Der Apostel Johannes schreibt ja viel später von dem Glauben als den Sieg, der diese Welt überwunden hat. Und dieser Mensch, Kaleb, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Die ersten 40 Jahre verbrachte er in Knechtschaft in Ägypten. Die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte er mit einem launischen Volk in der Wüste. Unverschuldet, wohlgemerkt. Er hatte Glauben. Und weitere 5 Jahre hat es dann gebraucht, um dieses Land dann wirklich einzunehmen. Wenn wir nochmal einen Blick zurückwerfen, ihr wisst ja, dass die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Gottes, dem Sinai, lagerten. Dort waren sie 1 Jahr lang. Das war der Ort, an dem sich Gott dem Volk auf einer mächtigen Weise offenbart hat. Und wisst ihr, bevor Gott diesen physischen Segen, das Land, dem Volk geben wollte, da hatte er ein ganz besonderes Ziel. Er wollte das Herz seines Volkes gewinnen. Er führte sie zu ihm selber. Er sammelte sie unter seiner Gegenwart und er wollte ihnen dort begegnen. Pharao, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Hey, und das ist so stark. Zuerst kommt Gottes Erkenntnis und dann kommt auch der Segen. Die Erfüllung seiner Verheißung. Und dann schreibt Mose, dass es eigentlich 11 Tagesreisen brauchte, bis das Volk vom Berg Sinai bis nach Kadesh Barnea gelangte. Das war der Ort, an dem dann 12 Kundschafter ausgesandt wurden, um dieses verheißene Land zu sehen und zu begutachten, zu erkunden. Und dann stellt sich mir die folgende Frage. Wie kann es sein, dass eine Reise, die eigentlich 11 Tage lang dauern sollte, sich in 40 Jahre im Kreis drehen verwandelt hat. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgegangen waren, spricht Kaleb, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte treu dem Herrn, meinem Gott. Ich glaube, wir erkennen den Gegensatz hier. Wenn du im Glauben lebst, dann wirst du Dinge tun, die andere niemals wagen würden. 45 Jahre ist es jetzt her. Kaleb beschwichtigte das Volk vor Mose. Hey, wir können es schaffen, wir können das Land einnehmen, wir können die Feinde überwältigen. Und da will ich dich ansprechen. Ich wünsche dir in deinem Leben mutige Entscheidungen. Dass du nicht das tust, was jeder da draußen tut. Ich wünsche dir mutige Entscheidungen für dich. Wisst ihr, Gelegenheiten, die man aufgrund von Unglauben verpasst, die sind verstrichen, die kommen nicht mehr zurück, sind verpasst. Die kannst du nicht rückgängig machen. Aber wenn wir Gott glauben, dann bin ich davon überzeugt, dass sich ein Raum öffnet, wo Gott Erstaunliches tun kann. Wo Gott Wunder tun kann, die größer sind als deine Vorstellungskraft es erlaubt. Wir lernen aber auch hier, dass Gottes Verheißung nicht bedeutet, dass es uns nicht etwas kosten wird. Wisst ihr, so ein Kompromiss ist ja immer ein billiger Ersatz für den eigentlichen Glaubensschritt, den wir gehen sollten. Der Kompromiss ist so eine Imitation, ein einfacher Ausweg aus der Prüfung. Es hat Kaleb etwas gekostet und es kostet uns auch etwas. Das ist so eine Umfrage, die man mit allen Altersgruppen gemacht hat, 10-Jährige, 20-Jährige, 30-Jährige bis hin zu den 100-Jährigen. Und da waren ganz schön interessante und lustige Aussagen dabei und das Spannende war, als man 100-Jährige gefragt hat, hey, was ist die eine Sache, die ihr bereut? Und das, was die meisten gesagt haben, hat mich getroffen. Die 100-Jährigen haben gesagt, hey, ich wünschte, ich wäre mehr Risiken in meinem Leben eingegangen. Ist das nicht spannend? Mehr Risiken, mehr Glaubensschritte? Die Bibel schildert uns dann noch ein paar Details, die wichtig sind, um 45 Jahre später Kalebs besondere Reaktion hier im Text zu verstehen. Wisst ihr, diese 10 Kundschafter, die sahen ein Volk, das stark war, die Enakiter, die Riesen. Und das waren furchteinflößende Einwohner Kanaans und das waren Menschen, die einfach lang gewachsen waren. Goliath, sagt euch was, oder? Waren solche Goliaths. Und die Riesen, die waren so lebende Legenden in der damaligen Zeit. Jeder kannte sie und die Kundschafter fühlten sich vor den Augen der Riesen wie Heuschrecken. So war das. Und dieses negative Wort, das wirkte dann wie ein böses Gerücht unter dem Volk, weil das ein Land ist, das seine Einwohner frisst. Was für ein ermutigender Bericht. Und deswegen war die Schilderung der Vernichtung von diesen Enakitern auch so etwas wie eine Bewältigung eines offenen Traumas, das die Israeliten mitgeschleppt haben in die nächste Generation. Und Jahre später musste eine Person aufstehen, um das Unmögliche zu tun. Kaleb tritt in Erscheinung und er spricht, meine Kraft ist heute noch dieselbe wie damals. Ich kann diese Riesen besiegen. Gib mir dieses Gebirge. Und er spricht dann, ja, vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich das tun kann. Wisst ihr, was er hier getan hat? Das, wovor seine Generation Angst hatte. Er begegnete der Angst einer ganzen Generation, zeigte den Mut, um das zu tun, was niemand tun wollte. Er wollte sich als Mann Gottes, als verdienter Mann nicht irgendwo zur Ruhe setzen. Ja, er hatte es eigentlich, ja, das stand ihm zu, er hatte das verdient. Schließlich war er 85 geworden. Aber er wollte sich nicht zur Ruhe setzen, irgendwo in Juda. Er war dort, wo er gebraucht wurde. Er wollte dieses Gebirge und nicht einfach nur ein fruchtbares Tal. Wir gehen weiter. Hast du in deinem Leben gerade Enakiter vor dir stehen, solche Riesen? Vielleicht beantwortest du diese Frage mit Ja, innerlich. Und ich will dir heute auch keine falschen Hoffnungen machen, du kannst sie gar nicht besiegen. Und trotzdem habe ich großartige Neuigkeiten für dich. Da ist jemand in deinem Leben, der diese Riesen besiegen kann. Sein Name ist Jesus. Er kann sie besiegen. Er ist nicht nur das Lamm Gottes, er wird auch der Löwe von Juda genannt. Wir feiern seinen Sieg auch als Jesus, den mächtigen Eroberer. Er ist gekommen, um dich von jeder Sünde in deinem Leben zu befreien. Er ist gekommen, um dich zu heilen von deinen Krankheiten. Er ist gekommen, um dich von deinen Ängsten zu befreien. Das Ermutigende ist, dein Glaube hängt auch nicht an einem Vielleicht. Heute im neuen Bund gibt es kein Vielleicht mehr. Ist das nicht überwältigend? Es gibt kein Vielleicht mehr. Du hast die sichere Zusage Gottes, dass er hält, was er verspricht. Wenn du diesem Gott dienst, dann wird er wird es tun, der Herr, die Riesen in deinem Leben bezwingen. Davon bin ich überzeugt. Er kämpft deine Kämpfe. Und so wurde dann Hebron zu Kalebs Erbteil, ihr Lieben. Hebron, die Stadt des Aber, so wurde sie früher genannt, die Enakiter lebten dort. Und Kaleb eroberte diese Stadt, wo die Größten der Großen lebten. Warum? Weil ein anderer Geist auf ihm war. So haben wir gelesen im Anfangstext, dass er 3 Enakiter vertrieb. Sheshai, Ahiman, Talmai. Musst du dir gar nicht merken. Wir gehen trotzdem weiter. Und von dort zog er weiter. Ja, er hatte immer noch nicht genug. Was für ein Mensch. Er hatte immer noch nicht genug. In unserem Text haben wir gelesen, als er diese 3 Heroes besiegt hatte, zog er weiter nach Debir. Das sind 13 Kilometer südwestlich von Hebron. Ein gutes Stück Land noch. Er wollte mehr haben. Und da steigen wir wieder im Text ein. Ich lese nochmal den 16. Vers. Und Kaleb sagte, wer Debir schlägt und erobert, dem will ich meine Tochter Aksa zur Frau geben. Das war früher gar nicht so unüblich. Auch wenn wir es heute vielleicht gar nicht mehr verstehen, was da vor sich geht. Ist das nicht spannend? Mir kam der folgende Gedanke. Hätte dieser große Mann Gottes, Kaleb, Debir nicht selber erobern können? Er hat so viel im Leben für den Herrn bewegt. Er hätte das ganz sicher auch selber tun können. Was Kaleb hier aber macht, das zeichnet so einen Vater im Glauben aus. Er will anderen in seiner Gemeinschaft, in seinem Umfeld die Möglichkeit geben oder dazu auffordern, auch einen Glaubensschritt zu gehen. Er will das nicht nur alleine tun. Kaleb hat verstanden, dass die nächste Generation auch Riesen bezwingen muss. Auch die müssen das lernen. Und auch du kannst in deinem Leben andere unterstützen, andere begleiten, für andere da sein. Dein Lohn wird groß sein, wenn du das tust. Was für ein starkes Bild für Gemeinde ist das hier. Manchmal denken wir, dass wir unsere Kämpfe alleine kämpfen müssen. Aber hier erleben wir die Handreichung von zwei Generationen. Kaleb traut es jemand anderem zu. Und dieser andere, das war Othniel, die zweite Person in unserer Geschichte. Da eroberte es Othniel, der Sohn des Kenans, des Bruder Kalebs, und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Ihr Lieben, wisst ihr, auch Jesus hat den Satan entmachtet. Er hat unseren Schuldschein ans Kreuz genagelt und auch er hat die Gemeinde als seine Braut bekommen. Was für ein Bild. Das, was Othniel getan hat. Und er bekommt die Tochter des Kalebs zur Frau. Da komme ich auch schon zum dritten Punkt. Wir kommen zu Aksa. Das ist vielleicht der wichtigste Gedanke, den ich dir weitergeben möchte. Stell euch das jetzt mal bildlich vor. Othniel, der große Krieger, er bekommt seine geliebte Aksa zur Frau. Beide sind überglücklich und ziehen in ihre neue Heimat. Schnell merken sie dann aber, dass dieses Südland ganz schön trocken war. Es war verdorrt. Es war heiß, um es wörtlich auszusprechen. Es war Mittagsland. Das bedeutet einfach, dass diese glühende Sonne die Felder dort verzehrt hat. Und von dem Blickwinkel des Alten Testaments noch gesehen, da hatte diese Aksa eigentlich gar keinen Anspruch darauf, jetzt zu ihrem Vater zu gehen und noch um einen weiteren Segen ihn zu bitten, noch um mehr Land zu bitten, besseres Land. Kaleb hatte schließlich den beiden schon ein Erbteil gegeben. Genau deswegen schickt sie erstmal den Othniel vor. Berede ihn, mein Vater, uns einen besseren Acker zu geben. Und wisst ihr, was Othniel getan hat? Nichts. Als guter Schwiegersohn hat er sich bestimmt gedacht, hey, dieser Mann hat mir schon seine Tochter zu geben, aber den Mut jetzt noch einmal zu ihm zu kommen und ihn um etwas zu bitten, das kann ich nicht tun. Ich bleibe dort, wo ich bin, lieber mühe ich mich ab und schaue, dass wir einen kleinen Ertrag aus diesem Land holen, aber nochmals zu Kaleb, dem Mann Gottes zu gehen, da bin ich raus. Dieser Othniel konnte also mit seiner Kraft eine Stadt einnehmen, aber nichts derartiges von seinem Schwiegervater fordern. Was für ein tapferer Streiter. Ich glaube, dass die Geschichte uns hier ganz schön viel auch über unser Gottesbild verrät. Othniel war es ja gewohnt, etwas zu tun, um Segen zu bekommen. Er musste sich das ja verdienen. Er hat ja gekämpft, um die Axa zu bekommen. Und da kommt diese Frau ins Spiel und sie tut etwas, womit sie sich dann von ihrem Mann unterscheidet. Sie sticht mit ihrem kindlichen Glauben hervor. Sie macht etwas Richtiges, was auch du tun sollst in deinem Leben. Sie kommt einfach so zu ihrem Vater. Sie kommt zu ihm. Kultur hin oder her, Land hin oder her. Ich brauche etwas, deswegen gehe ich direkt zu meinem Vater. Wohin sonst sollte ich gehen, wenn nicht zu ihm? Er hat doch so viel. Sie kommt zu ihm. Welcher gute Vater kann denn Nein sagen, wenn seine Tochter ihn um etwas bittet? Das habe ich selber gelernt. Unsere Kleine ist jetzt 11 Monate alt. So manche Nächte waren schon schlaflos. Aber kann ich am nächsten Morgen auf sie sauer sein, wenn sie mich dann anlächelt? Natürlich nicht. So denn ihr, die ihr arg seid, böse seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten, ja, die ihn darum bitten. Das ist so stark. Wisst ihr, was sie tut hier? Jetzt wird es ganz, ganz spezifisch, ganz persönlich. Sie bittet ihn um Wasser. Sie braucht Wasser. Braucht eine Sache. Und auch unser Leben gleicht so einem Acker. Das ist ein biblisches Bild von unserem Leben. Und ohne Wasserquellen kannst du es versuchen. Du kannst dich abmühen. Du kannst es schaffen. Du kannst überleben, aber nicht mehr. Du bringst kaum Ertrag. Und so gibt es viele, die daran glauben, dass Christus ihre Sünden vergeben hat, aber noch nie diese Fülle des Heiligen Geistes erlebt haben. Und diese Geschichte ist ein Aufruf dazu. Da ist eine Quelle von Wasser da für uns, damit wir übersprudeln, überfließen und unser Leben viel Frucht bringt. Das ist so herrlich. Erst dann bewegen wir etwas für Gottes Reich, wenn wir Wasser haben. Mit diesen oberen und unteren Quellen, die den beiden dann gegeben wurden, damit konnten sie ihre Felder reichlich bewässern und eine herrliche Ernte einfahren. Willst du zu deinem Vater kommen, ganz neu, und ihn bitten, dass er dir gib von seiner Fülle, er will es tun, er will es tun. So war die Voraussetzung, um es nachhaltig da zu schaffen in diesem Gebirge, das Wasser. Ich glaube, da sind wir uns einig, diese Quellen. Und augenblicklich erfüllt Kaleb der geliebten Tochter ihre Bitte. Augenblicklich, Halleluja, sofort. Sie musste nicht länger warten. Sie musste sich nicht länger beweisen. Er gab ihr diese Quellen. Da hat ein Pastor in seinem Kommentar geschrieben über diese oberen und unteren Quellen. Das sind die Quellen für den Sonntag und für den Montag. Quellen vom Berg der Verklärung und Quellen aus dem Tal der Demütigung. Quellen für die Tage der Gesundheit und der Fröhlichkeit. Untere Quellen für die Tage der Niedergeschlagenheit, des Schmerzes und des Todes. Obere Quellen des Lobes, der Anbetung und Wonne. Und niedere Quellen dann, wenn es gilt, das Joch auf sich zu nehmen, die Last zu tragen und aus dem Leidenskelch zu trinken. Lasst uns mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Heilsbrunnen Gottes. wenn wir als Gemeinden unser Land erreichen wollen, dann brauchen wir Quellen, ihr Lieben, dann brauchen wir Quellen. Und die gibt Gott im Gebet, wir haben es gehört. Dann braucht es so einen heiligen Durst, einen heiligen Durst. Es muss uns schmerzen, wir müssen das wollen. Und Axel ist hier unser Vorbild. Sie erkennt ihren Mangel und sie kommt zu dem, der ihren Durst stillen kann. Hier geht es also um das Bitten und um das Empfangen. Sie ist unser Vorbild, Geschwister. Sie gibt sich nicht zufrieden mit dem Status quo. Sie will mehr, sie will das Wasser. Ich lade euch ein, aufzustehen. Das Lobpreisteam darf sich auch gerne bereit machen. Ganz schön viel in so einer alttestamentlichen Geschichte, oder? Vielleicht ist dein Acker heute Morgen ganz ausgetrocknet. Wasserquellen fehlen. Aber wir kennen diese Momente. Wir alle. Der Text ist eine Einladung von Gott an uns, ihm ganz neu zu begegnen. Wasser als ein Bild für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist hier heute Morgen. Und der Herr will denen sein Wasser geben, die ihn darum bitten. So will ich diese Predigt jetzt schließen mit den Worten des Höchsten, mit den Worten Jesu. Hört mal gut zu noch, was Jesus über das Wasser gesagt hat. Es war das Laubhüttenfest, ein großes Fest in Jerusalem. Tausende, Hunderttausende kamen zusammen. Und Wasser spielte da auch so eine wichtige Rolle. Und am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, da trat Jesus auf und rief. Er rief. Ich frage mich, wie es war, die Stimme des Messias, das Rufen des Messias zu hören. Er rief das, so wie ich es gar nicht rufen kann. Und er ruft es hier heute Morgen in diesen Raum. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und damit schließt sich das Bild. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Vor fast 2000 Jahren am Pfingsttag, vor einer Woche, haben wir das Pfingstfest gefeiert. Da wurde der Heilige Geist gegeben. Ich habe gute Nachrichten für dich. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er ist gekommen, um zu bleiben. Er ist hier. Er ist immer noch da. Und er verherrlicht Jesus immer noch. Und er wird es tun. Bis zum Schluss, bis an das Ende der Zeiten hier. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen. Vielleicht dein Herz ganz neu vor Gott zu öffnen. Das mal so durchleuchten zu lassen vom Geist Gottes. Du bist hier, weil der Herr dich liebt. Du bist hier, weil er einen Plan mit deinem Leben hat. Du bist hier, weil er dir begegnen möchte. Du bist Teil seiner Braut. Du gehörst ihm. Vielleicht bist du an einem Punkt heute, du merkst, ich brauche genau das. Ich brauche genau das, wonach die Axa ihren Vater gebeten hat. Ich brauche eine neue Begegnung mit Gott. Ich brauche das Eingreifen Gottes in meinem Leben. Ich habe selber einen Durst in meinem Herzen. Diesen Durst kann nicht zu niemand stillen. Ich brauche Wasser. Ich brauche den Heiligen Geist. Dann darfst du Gott eine Antwort geben. Eine Antwort auf dieses Wort. Weil das Wort Gottes lebendig ist, arbeitet es in uns. Nimm den Moment Zeit und lass Gott dein Herz berühren. Lass ihn dein Herz berühren. Er will dein ganzes Sein. Dein ganzes Sein. So legen wir alles ab, Herr, am Kreuz, was uns von dir trennt. Wir kehren um zu dir, Jesus. Wir wollen den Weg mit dir gehen, nicht ohne dich, nicht einen Meter ohne deinen Geist. Vergib uns, wo wir uns selber abgemüht haben, es selber schaffen wollten. Aber das Leben, das du uns versprochen hast, es ist ein Leben aus dir, ein Leben aus deiner Fülle. Dazu lädst du uns ein. Danke, Jesus. Wir beten dich an. Du bist würdig, Jesus. Beugen uns vor dir, höchsten Gott und König. Geh du jetzt durch die Reihen, Herr, durch die Reihen mit deinem Geist. Du lebst, Jesus. Brauchst du dieses Wasser? Wenn du Gott eine Antwort geben möchtest und sagst, ich will dieses Wasser in meinem Leben haben, dann weiß nicht, wie ihr das hier handhabt, aber dann lade ich dich einfach ein, nach vorne zu kommen. Wir haben noch etwas Zeit, dass wir gemeinsam als Gemeinde in die Gegenwart Gottes kommen. Und wenn du den Mut hast, diesen Schritt zu machen, wenn du das spürst in deinem Herzen, dass du diese Quellen möchtest, diese Quellen brauchst, und du Gott deine Antwort geben möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, dass du kommst und dass wir hier gemeinsam Gott anbeten, das gemeinsam tun. Der Herr gibt sein Wasser. Wenn du Durst hast, wenn du Hunger hast nach ihm. Dann lade ich dich ein. In Jesu Namen.